Hallo und herzlich willkommen bei Kontrafunk 1820. Ich bin Benjamin Golme. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich habe aber gleich zu Beginn zwei weniger schöne Nachrichten für Sie. Bei beiden Nachrichten geht es um junge Mädchen in Deutschland. Beide Nachrichten handeln vom Bahnverkehr. Beide Nachrichten handeln von Männern, die nach Europa gekommen sind, um hier Schutz zu beantragen. Im Landkreis Göttingen wurde die 16-jährige Liana gegen einen Zug gestoßen. Bei der Tat im August erlitt sie so schwere Kopfverletzungen, dass sie diesen Angriff nicht überlebte. Heute hat das Landgericht Göttingen sein Urteil verkündet. Der 31-jährige Iraker Mohammed A. ist der Täter, aber schuldig ist er nicht. Zum Tatzeitpunkt sei er nicht schuldfähig gewesen. Er wird nun in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht. Mohammed A. war über Litauen in die EU eingereist. Seine Abschiebung nach Litauen wurde zunächst verhindert, weil es Zweifel am litauischen Asylsystem gegeben hat. Der zweite Fall ist von vergangener Woche. Die Bild berichtet heute darüber. In einem ICE soll es eine versuchte Vergewaltigung gegeben haben. Ein 15-jähriges Mädchen wurde von einem 23-Jährigen auf eine Toilette gezogen. Als sie sich befreien konnte, soll der Mann sie auf dem Gang erneut angegriffen haben. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um den Syrer Bashar A. handeln. Er lebt in den Niederlanden, soll aber in Deutschland bereits wegen unterschiedlicher Delikte polizeilich bekannt sein, darunter schwerer Raub und wegen Verstößen gegen das Waffenrecht. Auch Sexualdelikte sollen wohl in seiner Akte stehen. Die Polizei kommentierte, der Mann ist wegen ähnlicher Delikte bekannt. Nach der Festnahme wurde der Tatverdächtige auch wieder freigelassen. Die Polizei teilt mit besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Nach diesen Meldungen nun kurz zu unseren heutigen Themen. Mit Olaf Opitz geht es um Millionenzahlungen ins Ausland. Deutschland schickt 177 Millionen Euro Richtung Libanon, Jordanien und palästinensische Gebiete. Ein Argument der Regierung dafür, man möchte Fluchtursachen bekämpfen. In Österreich plant die Regierung mit einem Doppelhaushalt die Zukunft. Dabei soll es mehr Netto vom Brutto geben. Ist das so schön, um wahr zu sein? Das besprechen wir mit Florian Machel. Mit dem Biologen Wolfgang Eppler sprechen wir über ganz besondere Insekten, die jetzt für Freude sorgen oder die Angst vor Plagen auslösen. Aber los geht's in Niedersachsen. 4 Jahre lang stand sie unter Verdacht. Nach 4 Jahren musste sich der niedersächsische Verfassungsschutz entscheiden. Wie geht's jetzt mit der AfD im Land weiter? Wird die Beobachtung eingestellt oder wird der Landesverband der AfD hochgestuft als gesichert rechtsextremistische Bestrebung? Im Februar fiel die Entscheidung und sie ging zu Ungunsten der AfD aus. Als erster Landesverband in den alten Bundesländern wurde die Partei dort als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Die AfD ging dagegen juristisch vor und dann, wenige Wochen später, die nächste Wendung, die Einstufung wurde zunächst wieder zurückgenommen. Das Innenministerium will nun ein Urteil des Verwaltungsgerichts abwarten. Anfang dieser Woche gab es dann weitere Neuigkeiten. Das Portal News hat aus einem mehrere hundert Seiten langen Gutachten des Verfassungsschutzes zitiert. Dabei wird deutlich, worauf sich die Bewertung stützt. Unter anderem auf Aussagen von Funktionären, auf programmatische Positionen und auf die Nähe zu ostdeutschen Landesverbänden sowie zu Spitzenpolitikern der Partei wie Björn Höcke. Mehr dazu vom Staatsrechtler Ulrich Vosgerau. Er hat die AfD bereits mehrfach anwaltlich vertreten, unter anderem vor dem Bundesverfassungsgericht. Guten Abend, Herr Vosgerau.
Schönen guten Abend, aber in diesem Fall bin ich nicht involviert.
Von der Einstufung der AfD Niedersachsen als gesichert rechtsextremistisch bis zur Aussetzung dieser Einstufung vergingen ja nur wenige Wochen. Das Innenministerium lässt mitteilen, das ist ein ganz normaler Vorgang. Wie beurteilen Sie das? War man doch zu voreilig?
Also es wirkt natürlich voreilig, das ist selbstverständlich so, wenn die das aufgrund nur der Erhebung der Klage, gekoppelt mit einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren, von sich aus zurücknehmen, sozusagen den Ausgang des einstweiligen Rechtsschutzverfahrens gar nicht abwarten. Und inzwischen sehen wir ja klarer, warum die das zurückgenommen haben, nämlich weil das Belastungsmaterial in diesem wieder rund 1000-seitigen Gutachten sich findet. Und da werden deren Juristen wohl selber mal das Gutachten studiert haben und werden gesehen haben, das ist alles so dünn, so unsubstanziert, dass wir damit wieder Schiffbruch erleiden, ähnlich wie ja schon und die Bundesebene Schiffbruch erlitten hat in Köln. Das Ganze hat mit einer Besonderheit, wie Sie ja bereits gesagt haben oder angedeutet haben, des niedersächsischen Verfassungsschutzrechts zu tun. Da gibt es nämlich Fristen. Da muss grundsätzlich nach 2 Jahren entschieden werden, ob das sogenannte Verdachtsobjekt nun ein Beobachtungsobjekt ist, also dauerhaft ein gesichert rechtsextremistisches Objekt oder auch nicht. Deswegen fühlten sie sich unter Zeitdruck gesetzt, haben deswegen wohl so entschieden. Aber es war eben allzu unsubstanziiert, wie sich gezeigt hat.
Es gibt da ein Zitat, das seit Jahren immer wieder als Vorwurf gegen die AfD Niedersachsen angeführt wird. Das stammt von der Facebook-Seite der AfD Wittmund und lautet: Der Islam gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Wie ist das? Verstößt eine solche Äußerung aus Ihrer juristischen Sicht gegen das Grundgesetz, zum Beispiel Menschenwürde, Religionsfreiheit, oder ist das Volksverhetzung?
Nein, eindeutig nicht. Also rechtswidrig und verfassungsfeindlich, da lege ich mich gerne fest, ist es nicht. Denn man müsste hier schon mal unterscheiden, in erster Linie, der Islam gehört auf den Müllhaufen der Geschichte oder die Muslime. Ja, wenn man die Muslime als Personen alle nennt, dann wäre das schon grenzwertiger. Aber es ist ja abstrakt von dem Islam die Rede. Das bedeutet, das ist eine fundamental religionskritische Aussage, und die war letztlich der Tradition der Aufklärung zu eigen. Also gerade große Aufklärer haben zum Beispiel über den römischen Katholizismus nicht viel anderes gesagt. Jetzt kommt ja noch hinzu, dass dieses Zitat, man weiß nicht genau, wie gut das abgesichert ist, aber es wird Kemal Atatürk zugeschrieben, also der selbst ja von der Herkunft her islamisch war, ein ganz wichtiger türkischer Staatsmann war, der Vater der modernen Türkei. Dieser hat, auch wenn er das nicht öffentlich so gesagt hat, das konnte er nicht, aber der, wie man sehr gesichert weiß, den Islam geradezu gehasst. Der hat ihn für die Rückständigkeit der Türkei verantwortlich gemacht.
Wie würden Sie es denn jetzt politisch beurteilen? Ist es legitim, jemanden zu zitieren, der den Islam gehasst hat? Und das Zitat geht ja noch weiter. Diese Gotteslehre eines unmoralischen Beduinen ist ein verwesender Kadaver, der unser Leben vergiftet. Sollte eine politische Partei das zitieren?
Also wenn man das zitiert, also ich würde es jetzt nicht zitieren in der unmittelbaren politischen Auseinandersetzung, dann sollte man dazu schreiben, dass es eben Kemal Atatürk zugeschrieben wird und natürlich gemünzt ist auf die Situation in der Türkei in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Dann wird auch der Kontext klar und dann kann man auch verstehen, was der damit gemeint hat. Nun ist es aber überdies so, dass dieses Zitat, was Sie jetzt nennen, nicht durchaus typisch ist für das Gutachten und die dort kritisierten Zitate. Die Hauptrichtung ist eher eine andere, oder die Hauptkritik an dem jetzt bekannt gewordenen Gutachten ist eine andere, nämlich dass dort eher vergleichsweise harmlose Stellen gegen die AfD gewendet werden.
Der Verfassungsschutz hat ja eigentlich nicht den Auftrag, Beweise dafür zu sammeln, dass die AfD das und das ist. Er muss ja Erkenntnisse sammeln, und die können ja auch entlastend sein. Wie ist es denn mit Erkenntnissen in die andere Richtung? Hat man die da auch ausreichend berücksichtigt?
Nein, das eben gar nicht. Und das lässt sich hier auch als konkreter Gesetzesverstoß feststellen. Denn das ist eine weitere Besonderheit des niedersächsischen Verfassungsschutzgesetzes, das eigentlich ein sehr gutes Gesetz ist. Da steht nämlich ausdrücklich drin, dass der Verfassungsschutz in beide Richtungen, in alle Richtungen völlig offen ermitteln muss und auch entlastende Dinge zusammenstellen muss. Das geschieht hier nicht. Ich nenne mal, ich habe natürlich jetzt diese wiederum ungefähr 1000 Seiten des Gutachtens nicht sorgfältig lesen können. Ich habe es mal durchgeblättert. Das drastischste Beispiel, was mir aufgefallen ist für so eine Parteilichkeit des Verfassungsschutzes, ist, da hat ein Landtagsabgeordneter der AfD gefordert, wenn jemand den Koran verbrennt öffentlich, dann soll er bestraft werden, weil das ja ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung sei. Das kann man nun, dieses politische Anliegen kann man finden, wie man will, aber man wird es gewiss nicht als ausländerfeindlich einstufen können. Wenn jemand also die Bestrafung von solchen Leuten fordert, das tut aber dieser Verfassungsschutzbericht. Die sagen nämlich, das sei irgendwie ausländerfeindlich, denn er stelle dadurch ja einen Zusammenhang her zwischen Gewaltkriminalität und Migration, den es ja objektiv gar nicht gäbe. Und das ist nun wirklich schon etwas seltsam.
Der Verfassungsschutz ist wohl auch der Auffassung, dass solche gemäßigten Äußerungen eigentlich aus taktischen Gründen getroffen werden. Belegt er diese Vermutung auch? Also gibt es beispielsweise Zitate aus nicht öffentlich bekannten Quellen wie internen Chats?
Nein, eben gar nicht, so wie ich das durchgesehen habe. Das ist in der Tat ein Merkmal, das dieses Gutachten durchzieht. Das findet sich nicht nur ein-, zweimal, sondern das ist völlig typisch. Also es wird dann erwähnt, dass also zum Beispiel Politiker, die als Gastredner gebucht waren bei der niedersächsischen AfD, wie zum Beispiel Hans-Thomas Tillschneider, dass die sich jedenfalls in Niedersachsen total gemäßigt nur geäußert hätten. Und das wird aber dann gleich dargestellt als nur scheinbar, als nur vorgetäuscht sozusagen. Es wird aber nicht deutlich gemacht, woraus denn eigentlich diese Täuschungsabsicht konkret abgeleitet wird. Ja, genauso ist es zum Beispiel, da ist der Landesvorsitzende von Niedersachsen, der Ansgar Schledde, der hat mal erklärt, Deutsche mit Migrationshintergrund gehören zu uns. Ich sage es persönlich als Landesvorsitzender, wir bekennen uns vollständig und vorbehaltlos zum deutschen Staatsvolk als Summe aller Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit. So, und dazu schreibt nun das Landesamt für Verfassungsschutz, das sei also nur vorgetäuscht, das ist taktisches Vorgehen. Sie schreiben sogar deutlich, ausschließlich als taktisches Vorgehen zu bewerten. Sie schreiben also nicht nur vielleicht auch mitmotiviert, sondern ausschließlich als taktisches Vorgehen zu bewerten. Der Verfassungsschutz schreibt aber nicht, wie er zu diesem Urteil kommt. Es wird ganz einfach unterstellt.
Wie kommt es eigentlich, dass solche Dossiers immer wieder in die Öffentlichkeit geraten? Also in diesem Fall also offenbar auch an ein Medium wie News weitergegeben werden?
Also News hat ja nicht zum ersten Mal so etwas. Die hatten ja auch schon das tausendseitige Gutachten, das dann vor dem Verwaltungsgericht Köln eine Rolle gespielt hat. So, also im Einzelnen weiß ich das nicht. Da habe ich keine privilegierten Erkenntnisse darüber. Ich kann Ihnen aber sagen, auch ich habe in Köln ja lange Zeit Studenten auf das erste juristische Staatsexamen vorbereitet. Davon sind auch einige beim Bundesamt für Verfassungsschutz gelandet. Und nicht alle Mitarbeiter von Bundesamt oder auch Landesämtern dann für Verfassungsschutz sind ja von ihrer Mentalität her nun in der Wolle gefärbte Linke. Da gibt es auch immer Leute, die, sagen wir mal, die staatliche Politik gegen die Opposition auch ein wenig kritisch sehen. Ich will da gar nicht ausschließen, dass auch der Richtung etwas kommen könnte.
Welche Konsequenzen hat diese Einstufung denn jetzt? Also im Moment ist sie zwar ausgesetzt und wird geprüft, aber was würde das bedeuten für Funktionäre der Partei, für die Partei selber oder sogar für Sympathisanten?
Also die Einstufung als gesichert rechtsextremistisch ist jetzt von der Behörde selber erstmal zurückgezogen worden. Es gibt dann noch so einen Notnagel in § 7 Absatz 2 des Verfassungsschutzgesetzes, dass der Minister es nochmal die Beobachtungsphase dann doch nochmal verlängern kann, wenn noch nicht genug beobachtet worden ist. Das wird jetzt wahrscheinlich gemacht worden sein und die warten jetzt das Gerichtsurteil ab. Und ich sehe eigentlich auch gerade nach dem Urteil des VG Köln, was wir ja schon am Anfang des Jahres erlebt haben, dass die Behörde ziemlich Schiffbruch erleidet mit ihrem Versuch, die AfD für gesichert rechtsextremistisch erklären zu lassen, weil dieses wiederum tausendseitige Gutachten das ganz einfach nicht hergeben wird. Und wenn das eben misslingt, dann sind die Folgen für Parteimitglieder erstmal überschaubar. Es ist völlig klar, dass wenn man nun die Einstellung als Beamter erstrebt, dass das dann natürlich eben nachteilig sein kann, wenn man da eben Mitglied ist. Aber es darf auf jeden Fall nicht pauschal zu einem Ausschluss führen, müsste immer der Einzelfall sorgfältig geprüft werden.
Ich habe Angst, dass wir uns jetzt ein bisschen verstricken in die niedersächsische Verfassung, aber es musste jetzt ja eine neue Einstufung passieren, weil die nach 4 Jahren nun mal passieren muss. Wenn jetzt aber das Verwaltungsgericht sagt, gesichert rechtsextremistisch ist die falsche Einstufung, bedeutet das, dass die AfD dann komplett aus der Beobachtung des Verfassungsschutzes rauskommt in Niedersachsen?
So würde ich das Verfassungsschutzgesetz hier interpretieren, denn sonst würden die Fristen keinen Sinn machen. Ich habe aber das dumpfe Gefühl, dass selbst eine Niederlage vor Gericht vielleicht dann zu einer eiligen Gesetzesänderung führen wird. Also da würde ich mich drauf verlassen. Aber zunächst einmal ist eine Besonderheit des niedersächsischen Verfassungsschutzgesetzes, was eben auch besonders gut ist. Da stehen nicht nur Fristen drin, da steht unter anderem auch drin, dass der Verfassungsschutz objektiv arbeiten muss, was er hier wohl auch nicht getan hat. Ja, sie werden vor Gericht wohl verlieren, aber möglicherweise wird das Gesetz dann schnell geändert. Die Mehrheiten wären ja im Landtag da.
Die AfD Niedersachsen wurde als erster Landesverband im Westen als gesichert rechtsextremistische Bestrebung vom Verfassungsschutz eingestuft. Diese Einstufung ist aktuell ausgesetzt. Nun ist aber auch die Grundlage für die Einstufung bekannt geworden. Wir bedanken uns beim Staatsrechtler Ulrich Vosgerau.
Danke auch.
Deutschland gibt so viel Geld für Entwicklungshilfe aus wie kein anderes Land der Welt. Die Bundesrepublik ist damit inzwischen so etwas wie der Weltmeister in Sachen Auslandszahlungen und hat sogar die Vereinigten Staaten überholt. Als die deutsche Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Ende März nach Jordanien gereist ist, hatte sie einen dreistelligen Millionenbetrag im Gepäck. Die SPD-Politikerin Rema Labi Radovan kündigte an, 177 Millionen Euro in den Libanon, nach Jordanien und in die Palästinensergebiete zu geben. Aber kommt das Geld wirklich da an, wo es soll? Kann die Bundesregierung das überhaupt kontrollieren? Oder besteht die Gefahr, dass deutsche Steuergelder in die Hände gefährlicher oder dubioser Organisationen fließen? Mehr dazu jetzt vom freien Journalisten Olaf Opitz. Guten Abend, Herr Opitz.
Hallo, ich grüße Sie und die Hörer der Stimme der Vernunft.
Die Entwicklungsministerin sagt, der Iran-Krieg ist nicht unser Krieg, aber diese Krise ist auch unsere Krise. Daraus leitet sie ab, dass Deutschland Geld geben müsse, um diese Krise zu bekämpfen. Ist die Argumentation aus Ihrer Sicht schlüssig?
Ach ja, also ich glaube, egal wer regiert, ob es eine Ampel ist, ob es eine große Koalition ist, sie hat immer diesen Impetus, Deutschland will immer gleich die ganze Welt retten. Man muss auch mal brutal sagen, wenn ein Land wie wir mit 2,7 Billionen Euro, ne, müssen wir nochmal betonen, verschuldet ist und mal selber sehen muss, wie man sein eigenes Land noch am Leben erhält, kann man nicht mit vollen Händen immer Millionen und Milliarden in alle Welt verstreuen, auch wenn man dort Gebiete befrieden will. Aber es ist ja auch nicht unser Interessengebiet. Das ist der arabische Raum. Dort leben ganz viele reiche arabische Staaten, die Selbsthilfe zur Hilfe leisten können. Aber die tun es natürlich nicht, weil sie sich untereinander alle nicht verstehen. Und Deutschland hilft jetzt. 177 Millionen für umstrittene Projekte in Nahost. Man muss mal fragen, geht es eigentlich noch angesichts der Tatsache, dass hier bei uns alles zusammenfällt, Krankenhäuser geschlossen werden, Gesundheitsreformen gemacht werden, weil hier alles zusammenbricht und dann hauen wir nochmal 177 Millionen raus, von denen wir nicht wissen ganz genau, auch wenn die Regierung es beteuert und beschwört, wo genau diese Gelder reingesteckt werden. Und außenpolitisch gesehen fließen diese Gelder sogar in Regionen, die offen antisemitisch und anti-israelisch eingestellt sind. Also wir fördern ja damit auch noch die Gegner Israels. Das muss man ja bei dieser Sache hinten bedenken, wenn man 177 Millionen Steuergeld an Jordanien, Libanon, Syrien und Gaza, Palästina schenkt.
Ja, also insgesamt sind die Auslandszahlungen ja über 25 Milliarden. Da sind 177 ja nur ein Bruchteil davon. Aber wir sollten auch aufpassen, dass wir die Dimension jetzt nicht vergessen. 177 Millionen Euro, das ist richtig viel Geld. Und zum Teil ist ja auch bekannt, was damit genau gemacht werden soll. Welche Projekte in diesen drei Ländern, wobei das ja zum Teil gar keine Länder sind, sollen denn angestoßen werden?
Also nochmal zum Hinweis, für die 177 Millionen, da würden sich so manche Kommunen freuen, um ihre Schulen sanieren zu können, mal ganz einfach, ja. Aber das geht jetzt in den Nahen Osten und da sage ich mal stichwortartig schon mal die Stichworte, Alterung, auch sehr kuriose sind dabei, Abfallrecycling wird gefördert, Förderung des ländlichen Raums, das könnten wir zu Hause auch gebrauchen, Unterstützung von belasteten Kommunen, die praktisch mehr Flüchtlinge aufnehmen als sonst, auch das könnten wir bei uns selber gut gebrauchen, das Geld. Und Flüchtlinge werden mit psychologischen Hilfen für gewaltbetroffene Menschen in palästinensischen Gebieten, Libanon und Syrien und Jordanien betreut. Also es ist ein umfangreiches Programm. Alleine jetzt der Abfall- und Recyclingsmanagement für Jordanien bekommt 6 Millionen Euro. Da gibt es schon böse Zungen, die sagen, naja, wenn da der Abfallchef in Jordanien noch ein Cousin vom König ist, da weiß man ja auch, wo das Geld dann hingeht. Und es sind noch auch 10 Millionen in ein Libanon-Programm, und zwar, das nennt sich Shock Responsive Safety Netz. Da werden dann Ich gucke gerade noch mal rein. Sozialsicherungssysteme, die flexibel auf Krisen wie Dürren, Überschwemmungen und Pandemien reagieren, damit unterstützt. Oder ein Wasser- und Sanitär-Hygienedienst-Aufbereitungsprogramm für diese Länder, die gilt also für die Entwicklungsgelder. Oder ein Agrarinvestitionsförderungsprogramm. 12 Millionen gehen da auch in den Libanon. Und wir wissen nicht genau, am Ende wissen wir es, wo die genau hingehen. Ist da auch ein deutscher Beamter dabei, der das genau überwacht? Ich bezweifle das.
Ja, das ist da ja, kann das die ist Regierung ja auch nichts sagen. Das ist ja ein interessanter Richtig. Punkt. Also das Geld geht unter anderem nach Westjordanland, in den Libanon und dann eben Jordanien. Das sind Gebiete, die haben zum Teil gar keine funktionierende Staatlichkeit. Wenn Sie jetzt per Richtig. PayPal Geld ins Westjordanland überweisen würden, dann kann es Ihnen passieren, dass da mal ganz genau hingeguckt wird und gefragt wird, wem gibt er das Geld eigentlich? Ist das jetzt ein Kumpel von ihm oder ist das dann doch eine Terrororganisation? Und jetzt gibt also die Bundesregierung 177 Millionen Euro in solche Länder, wo ja bekannt ist, dass teilweise die deutschen Gelder auch Richtung Hamas geflossen sind. Wie soll das kontrolliert werden?
Das ist genau die Frage in der Antwort an die AfD-Bundestagsfraktion, die ja diese Frage gestellt hat, lautet dann eine Versicherung, ja, das wird überprüft durch die deutschen Behörden. Da frage ich mich nur genau, wie wird es denn überprüft? Denn die Erklärung steht da nicht drin. Und wir müssen ja daran erinnern, genau, hat denn die vorhergehenden Gelder sind ja dort auch schon hingeflossen. Man kann ja schon sagen, Milliarden in den Nahen Osten. Was hat es gebracht? Hat es die PLO, die Hamas, die Hisbollah und den IS befriedet? Nein, im Gegenteil. Sie haben Krieg gegen Israel geführt. Also das schneidet sich doch alles ins eigene Fleisch. Und ich finde, wir können mit diesem vielen Geld einfach nicht mehr so um uns werfen. Bei uns schließen Krankenhäuser, ich nehme nur ein Beispiel für Baden-Württemberg, die Lungenfachklinik Löwenstein, 70 Jahre war sie aktiv, ist geplant zu schließen im 2029. Und noch ein anderer Hinweis, warum helfen eigentlich reiche arabische Länder nicht mit ihren Petrodollars ihren Nachbarn, zum Beispiel Jordanien, dort dem König? Ja, das findet halt nicht statt. Beispiel, in Saudi-Arabien gibt es die Zeltstadt Mina nahe Mekka. Das ist eine gigantische temporäre Unterkunft für 2 Millionen Hadschpilger. Die haben 100.000 klimatisierte, feuerfeste Zelte aus Glasfasergewebe auf 20 Quadratkilometern verteilt mit Klimaanlage, Toiletten, Waschräume. Die stehen leer. Die werden nur für die Hadsch genutzt. Warum bringt man denn da nicht die Flüchtlinge des Nahen Ostens unter und hilft seinen eigenen Kulturkreis. Das findet doch alles nicht statt. Aber Deutschland gibt 177 Millionen Euro jetzt darunter, wo wir jeden Cent hier genau auch brauchen können. Und da muss ich sagen, das versteht die Bevölkerung ab und zu immer mehr, nicht mehr.
Ja, wo wir gerade bei Beispielen sind, eins möchte ich auch noch beitragen. Eine Meldung, die in Berlin für Aufsehen gesorgt hat, dass 16 Millionen Euro in die Sportstättensanierung fließen sollen. Da werden Umkleidekabinen saniert, da werden Kunstrasenplätze neu gebaut. 16 Millionen Euro für Berlin, Sportstätten. In Jordanien wird es 36,5 Millionen Euro deutsches Geld geben für syrische Flüchtlingskinder, die da dann gebildet werden. Man kann das polemisieren. Aber der Grund ist ja eigentlich, dass man damit Fluchtursachen bekämpfen möchte. Also gerade das Problem der Flucht nach Deutschland soll dadurch bekämpft werden, dass dort Geld investiert wird.
Ja, das ist ein Argument, was ja immer wieder kommt. Aber es gibt ja auch andere Programme, wo man Beschäftigungsförderung für palästinensische Flüchtlinge macht, indem man sie ausbildet, Ausbildung machen, Lehre. Und da gibt es auch Hinweise, und das hat sogar schon der öffentlich-rechtliche Rundfunk senden müssen, die lassen sich dann von solchen Programmen qualifizieren und gehen flüchten nach Europa, weil sie dann einen Qualifikationsnachweis vor sich weisen können. Und damit sind sie schneller im europäischen Sozialsystem und vielleicht auch im Arbeitsmarkt. Also diese Programme klingen erst gut, sie haben aber auch eine andere Wirkung, indem man nämlich dort erstmal Leute ausbildet, damit sie danach ihren Asylantrag in Europa und in Deutschland stellen können. Also das schneidet sich alles ins eigene Fleisch, und man muss auch mal ganz klar sagen, was mit solchen Summen, was geht uns diese Region direkt an? Haben wir da ein Interesse? Gibt es ein deutsches Interesse an dieser Region? Und da muss ich sagen, das gibt es in erster Linie nicht. Und deswegen kann dieser Hilfsmodus auch nicht erfolgreich sein. Und die Wellen der Einwanderung nehmen zwar etwas ab, aber es waren ja im letzten Jahr nochmal 168.543 Asylanträge gestellt worden. Und erinnern wir uns, ein Asylbewerber kostet 30.000 Euro pro Person pro Jahr. Aber bei 100.000 Flüchtlingen, die ins Land kommen, sind das 3 Milliarden Euro für uns in Deutschland zusätzlich. Die Fluchtwelle ebbt ja nicht ab, sie geht weiter, sie ist nur ein bisschen verringert worden. Aber jedes Jahr wandert weiter eine Großstadt ins deutsche Sozialsystem ein. Das sollten wir nicht vergessen.
Solche Debatten werden auch auf der Ebene der Vereinten Nationen diskutiert und geführt. Da sind Deutschland, Österreich, die Schweizer mit dabei. Und da gibt es eine generelle Einigkeit, dass die wohlhabenden Länder wie Deutschland 0,7% der Wirtschaftsleistung an Auslandshilfen geben sollen. Deutschland leistet aktuell 0,57%, ist also deutlich entfernt von diesem Ziel. Aus moralischer Sicht wird darum argumentiert, dass Deutschland zu wenig leistet und sich mal besser ein Beispiel an Ländern wie Luxemburg oder Schweden nehmen sollte. Also eigentlich
unsolidarisch. Das ist immer das Gleiche. Ach ja, das ist immer das Gleiche. Wir haben das meiste Geld. Noch sind wir ordentliche Steuererbringer in Europa, aber doch nicht mehr lange. Überall brechen die Industrien zusammen, die Autoindustrie, Massenentlassung, jetzt gerade in Harzgerode, Autozulieferer für VW, 1000 Leute fliegen auf die Straße, weil sie nicht mehr weiter produzieren. Zwickau, Mosel, VW-Werk, modernstes in Europa, wird eingestellt. Also irgendwann, die melkende Kuh kann bald nicht mehr gemolken werden, weil sie keine Milch mehr gibt. Das muss doch irgendwann mal eindringen in die Gehirne. Und wir haben so viel Geld vorher ausgegeben, Sie haben es ja schon erwähnt, im letzten 25 Milliarden wahrscheinlich dies Jahr Entwicklungshilfe, im letzten Jahr waren es 30 Milliarden, in den Jahren davor 35 und 34 Milliarden. Also stellen Sie mal die Summen zusammen, was wir hier in Deutschland damit an Autobahnen, Schienen und Straßen und Schulen hätten sanieren können. Das geben wir einfach alles weg. Also im Allgemeinen, wenn man sich mal auch mit Botschaftern unterhält, da sagen die auch noch, ihr Deutschen seid ja wirklich nur verrückt. Also wir stellen die Anträge, wir nehmen das Geld gerne, aber wenn ihr es rausrückt, dann nehmen wir es halt.
Herr Opitz, Sie sind Leipziger. Heute bestimmt schönes Frühlingswetter bei Ihnen. Wenn Sie jetzt in einer Stunde durchs Barfußgässchen spazieren, vermute ich, dass die Restaurants voll sein werden und da wird dann Aperol Spritz getrunken. Was macht es denn mit Ihnen persönlich, wenn Sie einen Aperol Spritz trinken und zugleich sehen Sie Bilder, wie im Libanon bombardiert wird, wie dort Ruinen stehen und wenn Sie erfahren, dass syrische Flüchtlingskinder in Jordanien zur Schule gehen müssen, denken Sie sich dann nicht, ach meine Güte, ich trinke heute einen Aperol Spritz weniger, die 5,70 Euro sind in Jordanien besser investiert?
Na, sicherlich sind die Schicksale immer Schicksale, das ist doch ganz klar. Aber mit diesen Kindermotiven und Kinderbildern wird natürlich immer Mitleid erzeugt, aber so ist es ja auch nicht. Es kommen ja ganz viele, 6 Millionen sind ja mittlerweile mit ukrainischen Flüchtlingen hier in Deutschland angekommen. Also es ist ein Bundesland wie Hessen, das wir ins Sozialsystem aufgenommen haben. Also wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, nicht geholfen zu haben. Im Gegenteil, wir haben viel zu viel geholfen. Und das kann man nicht auf Dauer sozusagen als Dauermodus bringen, um uns weiter immer noch zu schröpfen. Der Michel hat im Augenblick, die Taschen sind leer und einen nackten Mann kann man nicht in die Taschen greifen. So sieht es im Augenblick aus. Und das muss man einfach mal begreifen. Und dann kann man auch nicht das Geld frei in die Welt verteilen, um Radwege in Peru und andere Projekte zu machen. Also das geht einfach nicht mehr. Die Grenze ist jetzt erreicht. Aber die Bundesregierung scheint ja noch gebefreudig zu sein.
Geld für Bildung in Jordanien, für kleine und mittlere Unternehmen im Libanon und für Arbeitsmarktmaßnahmen in Ostjerusalem. Das sind drei Projekte der neuen 177 Millionen Zusage des deutschen Entwicklungsministeriums. Insgesamt zahlt Deutschland fast 30 Milliarden Dollar Entwicklungshilfe. Darüber sprachen wir mit Olaf Opitz. Herzlichen Dank.
Ich grüße und sage Tschüss.
Und wir haben jetzt viel davon gehört, wie es um die deutsche Wirtschaft steht und um das deutsche Budget. Wir machen jetzt gleich weiter in Österreich, denn auch da gibt es keine guten Nachrichten. Ein nachhaltiger Aufschwung der österreichischen Wirtschaft ist nicht in Sicht. Gleichzeitig bleibt die Inflation ein Thema. Im März lag sie bei über 3%. Und es gibt weitere deutliche Warnsignale. 2025 war ein Jahr mit Rekordinsolvenzen. Und es ist bereits das dritte Rekordjahr in Folge. Also 2023 Rekordjahr, 24 Rekordjahr, 25 Rekordjahr mit über 7000 Unternehmen, die aufgeben mussten. Also, wirtschaftlich angespannte Zeiten, und in diesen Zeiten will die Politik natürlich den Eindruck erwecken, dass die Lage absolut im Griff ist.
Mit diesem Doppelbudget haben wir die Spielräume für zwei zentrale Wahlversprechen von NEOS. Erstens einmal jedem Kind die Flügel heben. Wir investieren in den Kindergarten, in die Elementarpädagogik. Und zweitens, endlich senken wir die Lohnnebenkosten. Wir entlasten die Betriebe, gerade die Klein- und Mittelbetriebe, aber auch jede Arbeitnehmerin und jeden Arbeitnehmer. Es gibt mehr Netto vom Brutto.
Das war Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, zugleich Parteichefin der NEOS. Sie spricht über das sogenannte Doppelbudget, also den Finanzplan für gleich zwei Jahre, den die Regierung derzeit aufstellt. Klar ist, es geht um ein Budget in dreistelliger Milliardenhöhe. Die Staatsausgaben steigen weiter an, vor allem durch Sozialkosten und Zinslasten, und auch die Neuverschuldung bleibt hoch. Die Frage ist, wie solide ist der Kurs und wer bezahlt am Ende wirklich die Rechnung? Darüber sprechen wir jetzt mit unserem Kollegen in Österreich. Guten Abend, Florian Machel.
Servus, Benjamin.
Wir hören, dass die Bundesregierung sich jetzt auf Pläne für das Doppelbudget geeinigt hat. Die waren auch deswegen mit Spannung erwartet worden, weil Österreich ja 2025 ein EU-Defizitverfahren an die Backe bekommen hat. Die Republik ist also schon angezählt. Gib uns mal einen kleinen Überblick über diese Pläne jetzt.
Ja, du hast es jetzt so launisch anmoderiert, dass es eine schlechte Nachricht aus Österreich gäbe. Ist doch gar nicht so. All unsere regierenden Parteien sind total begeistert von ihrem Doppelbudget. Und wir sollten vielleicht auch sagen, warum das jetzt diskutiert wird, weil dieses Budget für die Jahre 2027, 2028 ja frühestens ab nächsten Jänner gelten würde. Sie sind jetzt so bemüht darum, weil die EU auf den Tisch klopft. Also Österreich steht unter einem EU-Defizitverfahren, weil, also wir sind nicht nur bei 3%, sondern wir sind mittlerweile bei 4,7%, beziehungsweise 4,7% haben dieses Defizitverfahren ausgelöst. Und jetzt ist wirklich Feuer am Dach. Die Regierung muss liefern, die Regierung muss handeln, weil sonst von der EU noch mehr Maßnahmen angedroht werden. Also das ist jetzt einmal die Ausgangslage, wo wir jetzt gerade sind. Jetzt wurde in den letzten Tagen ein Budget vorgestellt oder zumindest die Eckpunkte vorgestellt. Damit will man 5,1 Milliarden Euro einsparen. Es wird jetzt, wir haben das auch in diesem O-Ton gerade gehört, behauptet, es kämen Entlastungen auf die Menschen zu. Und darüber sollten wir jetzt wirklich sehr intensiv sprechen, weil das ist nicht die Wahrheit. Und der Spruch mehr Netto vom Brutto ist absolut irreführend. Das ist Betrug am Wähler, und die Menschen wissen das, die spüren das. Die sind sehr unruhig und schon ziemlich sauer hier in Österreich.
Aber ÖVP und NEOS wollen das ja unter anderem durch eine Senkung der Lohnnebenkosten erreichen. Konkret sollen die Arbeitgeberbeiträge zum Familienlastenausgleichsfonds sinken um 1%. Wird das dann nicht tatsächlich die Lohnnebenkosten senken?
Ja, das ist total lustig, weil das sind Dinge, die die Arbeitnehmer überhaupt nicht mitbekommen. Gesenkt wird der Arbeitgeberanteil, und das sind Anteile, die man sowieso von den Arbeitnehmern versteckt. Das heißt, der sieht das überhaupt nicht auf seinem Lohnzettel. Das bedeutet, man könnte die Firmen damit geringfügig entlasten. Die Firmen hätten dann die Möglichkeit, sich mehr zu bewegen, müssen vielleicht nicht morgen, sondern erst übermorgen in Konkurs gehen, könnten vielleicht, wenn sie groß sind, noch einen neuen Arbeitnehmer anstellen. Das mag schon alles richtig sein. Aber im Endeffekt kommt nichts davon beim Arbeitnehmer an, und dann muss man auch besprechen, wie der Arbeitnehmer belastet wird, um das gegenzufinanzieren. Weil wir haben ja gesagt, die Regierung möchte 5,1 Milliarden einsparen, und ich kann ja nicht sparen dadurch, dass ich den Menschen mehr Geld gebe, ganz im Gegenteil.
Wo soll das Geld herkommen? Also inwiefern ist das bereits gegenfinanziert?
Ja, gegenfinanziert, ich glaube, dass überhaupt nichts gegenfinanziert ist. Also ich muss jetzt ganz kurz etwas ausholen, ja. Die Problemstellung ist bei diesem Doppelbudget, dass eben nicht gespart wird, und auf das hätten wir alle gewartet. Wir hätten darauf gewartet, dass die Regierung sagt, wir kappen jetzt mal die hohen Ausgaben, wir werden nicht mit beiden Händen in die ganze Welt unser Geld geben, so wie im Beitrag vor mir übrigens auch besprochen wurde in Deutschland. Die Probleme sind ja ganz ähnlich, sondern es soll geholt werden, unter anderem beispielsweise von den Pensionisten. Und das finde ich besonders verwerflich. Bei den Pensionisten möchte man sich 500 Millionen hereinholen, indem man eben die Pensionen nicht an die Inflation anpasst. Das bedeutet, man nimmt den Menschen zwar nicht direkt etwas weg, aber nachdem alles teurer wird, vor allem die Lebensmittel, Lebensmittel, die wichtig sind, aber auch natürlich die Energie wird teurer. Und ohne die Inflationsanpassung werden die Menschen mehr und mehr merken, sie können sich das Leben nicht mehr leisten, sie können das nicht bezahlen. Also das ist ein ganz großer Punkt in diesen Einsparungen und ein Punkt, der ganz brutal die Menschen treffen wird.
Du hast jetzt auch schon angesprochen, dass es auch in Österreich das Thema gibt, dass Geld ins Ausland gegeben wird. Eine zweite Angelegenheit, die häufig besonders heftig diskutiert wird, sind diese Demokratie-NGOs. Also in der vergangenen Woche, da gab es ja auch viel Aufsehen um die Meldestelle ZARA. Das ist so eine Art österreichisches Pendant zu den deutschen Trusted Flaggern wie Hate Aid oder Respect. Und es hieß ja, dass ZARA, diese Meldestelle, für den Betrieb Geld braucht und jetzt sogar Mitarbeiter entlassen muss. Wie ist der aktuelle Stand?
Ja, also das war faszinierend, weil dieser Fall gezeigt hat, wie NGOs in Österreich arbeiten und wie stark sie vom Staat abhängig sind. Man muss ja diesen Begriff NGOs, Non-Government Organizations, sich auf der Zunge zergehen lassen. Das sind in Wahrheit Government Organizations, wenn sie im Grunde genommen fast vollständig von der öffentlichen Hand getragen werden. ZARA ist so ein Fall. Dort verlässt man sich darauf, dass der Staat 600.000 Euro jedes Jahr hineinpulvert. Es ist natürlich etwas gemein jetzt, wenn wir von 5,1 Milliarden auf nur unter Anführungszeichen 600.000 Euro heruntergehen. Ja? Nur ZARA ist ja kein Einzelfall. Es gibt ganz, ganz viele NGOs, die sich auf den Staat verlassen, wo offensichtlich auch Vorfeldorganisationen von Parteien agieren unter der Deckung einer NGOs, wo Menschen versorgt werden. Und bei ZARA war es so, dass zwar die ÖVP versucht hat, diese Förderung zu kürzen, es war ein Vorspiel, ich glaube ein inszeniertes Vorspiel zur Budgetdebatte, und sofort ist die sozialistische Partei, die SPÖ, eingesprungen und hat gesagt, ja, wir finanzieren das ressortfremd, ist überhaupt kein Problem. Sie geben zwar jetzt nur 300.000 Euro her, nur unter Anführungszeichen, aber dieser Verein kann jetzt seine Arbeit gegen Hass angeblich fortsetzen. Warum glaube ich, dass das inszeniert ist? Das gesamte Budget, über das wir gesprochen haben, das besteht aus lauter kleinen Einzelteilen, wo man jedem etwas gibt. Wir haben ja drei Parteien in der Regierung hier in Österreich und alle haben eigentlich völlig unterschiedliche Interessen. Also gerade die ÖVP, die wäre eher konservativ, ländlich strukturiert. Was gebe ich jetzt denen? Das hat man bei diesem ZARA-Konflikt gesagt, ja, wir sparen eh bei den NGOs, wir geben dieser einen NGO kein Geld mehr, obwohl es natürlich Dutzende, Hunderte andere daneben gibt. Und das ist dann sofort von der SPÖ konterkariert worden. Das heißt, auch die Klientel der SPÖ wird befriedigt. Ja, nein, natürlich, einer von uns, den lassen wir nicht gehen, den lassen wir nicht im Stich, den retten wir unter Anführungszeichen. Und so zieht sich das durch die gesamte Budgetplanung durch. Und auch dafür hat in Österreich kaum jemand mehr Verständnis. Es ist auch schwierig festzustellen, wie viele Milliarden werden hier an diese NGOs gegeben. Gesichert ist, jedes Jahr geht eine Milliarde raus. Da gab es eine parlamentarische Anfrage der FPÖ. Und das ist ja gerechnet auf eine Legislaturperiode, sind das schon 5 Milliarden. Da hätten wir schon das Einsparungspotenzial. Geben wir das Geld eben nicht diesen linken NGOs, sondern geben wir es durch den Pensionisten, denen wir es jetzt wegnehmen.
Es gibt eine aktuelle APA-Umfrage, da verlieren die Regierungsparteien deutlich. Die ÖVP liegt jetzt noch bei rund 20% in der Umfrage, die SPÖ bei etwa 18. Die FPÖ, also die größte Oppositionspartei, kommt hingegen auf fast 38%. Worin siehst du die Ursachen dafür?
Ja, das ist eine Umfrage durchgeführt vom deutschen INSA-Institut im Auftrag der österreichischen Zeitung Express. Und es geht sogar noch weiter. Es können sich 48% der Österreicher mittlerweile vorstellen, die FPÖ zu wählen. Ja, es ist relativ einfach. Die Regierung versagt auf ganzer Linie. Sie entlastet die Menschen eben nicht und sie ist auch nicht bereit, bei sich selbst endlich mal Einschnitte zu machen und zu sparen. Das heißt, alles, was die Regierungsparteien momentan machen, mit ihren verzweifelten Versuchen, das schön zu reden und auch mit diesen Floskeln wie mehr Brutto vom Netto oder umgekehrt, all das merken die Menschen, das passt nicht. Und die Freiheitlichen haben da ganz klare Antworten darauf und die sagen eben, wo zu sparen ist und wo die Menschen auch verstehen, ja, das ergibt Sinn, wir können unsere Steuern jetzt nicht mehr an die ganze Welt verteilen. Oder ein zweiter Punkt ist, wir können nicht die ganze Welt als Asylwerber in unserem Land, in unseren Sozialsystemen durchfüttern. Und darum profitiert momentan die FPÖ und man kann fast sehen, wie bei einer Uhr, wie der Zeiger weitergeht, jeden Tag 1% mehr. Also da tut sich wirklich ganz viel. Es wird natürlich spannend sein, ob man das an der Wahlurne auch dann realisieren kann.
Das Problem in solchen Konstellationen ist immer, je unbeliebter die Regierung, desto unschlauer ist es, Neuwahlen auszurufen, weil sie dann richtig abgestraft werden. Aber ich habe das Gefühl, sowohl in Deutschland als auch in Österreich können wir es uns mittlerweile zur kleinen Tradition machen, dass wir am Ende von Gesprächen immer fragen, wie viele Monate geben sie dieser Regierung denn noch? Also jetzt von dir mal ins Blaue, wie viele Monate, können ja auch 48 Monate sein, gibst du dieser angeblichen Zuckerkoalition noch?
Ich befürchte, diese Koalition wird halten bis zum letzten Tag, bis zu den regulären nächsten Wahlen, weil alle beteiligten Parteien ja genau wissen, das ist das Ende. Sie werden massiv verlieren, sie werden abgestraft werden an der Wahlurne. Ob das jetzt eine absolute Mehrheit für die FPÖ ist oder nicht, ist ja vollkommen egal. Aber alle werden danach viele, viele Mitarbeiter entlassen müssen und es wird sich vieles verschieben in Österreich. Und darum werden sie bis auf den letzten Tag warten. Und selbst wenn sie sich hassen, wenn die ÖVP, die SPÖ und die Neos überhaupt nicht mehr können miteinander. Sie werden irgendwie versuchen, das zu kitten und das durchzustehen.
Das klang jetzt nach jeder Menge schlechten Nachrichten und es kommt noch schlimmer. Man kann sich das Ganze in Österreich schon bald nicht mehr richtig schön trinken, denn auch die Steuer auf harten Alkohol soll um 30% steigen. Wir bedanken uns bei Florian Machel.
Ich danke dir.
Es ist Mittwoch, der 29. April. Morgen steigt die Walpurgisnacht und dann kommt auch schon der 1. Mai, der Feiertag. In diesen Tagen kann man ganz besonderen Gestalten in freier Wildbahn begegnen. Damit meine ich aber keine Hexen, die über Feuer springen und auch keine versprengten Gewerkschafter auf der Suche nach Gerechtigkeit. Ich meine die Maikäfer. Saisonale Insekten, die bei vielen von uns Kindheitserinnerungen hervorrufen oder sogar als Glücksbringer gelten. Doch in diesem Jahr könnten Maikäfer zu einer echten Plage werden. Medien berichten von Scharen von Käfern, die zu hunderten Millionen über die Lande ziehen. In Hessen ist die Rede von bis zu einer halben Milliarde Tiere. Mehr dazu jetzt vom Biologen Dr. Wolfgang Epple. Herr Epple, herzlich willkommen.
Ja, guten Abend. Ja, ich muss schon
überall
schmunzeln.
Liest man, ja, schmunzeln ist hier unbedingt erlaubt. Es ist zwar ein sehr ernstzunehmendes journalistisches Nachrichtenformat, aber wir sprechen jetzt immerhin über Maikäfer.
Ja, es war also, ernst.
Ja, wir lesen von Schwärmen von hunderten Millionen Tieren. Steht uns da jetzt ein ganz besonderes Jahr bevor?
Ja, es ist, wie es aussieht, in einigen Gebieten Deutschlands, was man schon ewig weiß, ein Maikäferjahr. Das habe ich vor 66 Jahren in der Grundschule gelernt. Das Grundschulwissen, dass alle vier Jahre in manchen Gegenden, es werden übrigens immer weniger Gegenden trotzdem, ein Maikäferjahr ist. Und dieses Jahr ist wohl, glaube Teile von Hessen ist dran. Ja, ja. Grundschulwissen, Maikäferjahr. Ganz einfach.
Wie kommt es? Also ich habe das jetzt schon vergessen mit der Grundschule und dem Wissen, aber wie kommt es denn zu diesem Maikäferjahr? Also?
Ja, das ist ja, diese Maikäfer sind ein Phänomen. In der Natur gibt es etliche Arten, die in Zyklen sich vermehren. Man denke zum Beispiel an die Lemminge. In meiner Kindheit gab es auch noch von den Feldmäusen, von den Wühlmäusen sogenannte Massengradationen, auch etwa alle vier, fünf Jahre. Und ja, Sie haben in der Anmoderation Plage gesagt. In Deutschland wird halt alles inzwischen zur Plage. Wir sind, was den Umgang mit Wildtieren betrifft, Also auch mit Maikäfern, sowas Ähnliches wie ein Narrenschiff oder ein Narrenhaus. Das sind Dinge, die schon immer waren. Seit 10.000 Jahren nach der letzten kalten Phase der Eiszeit wachsen Wälder, auch Laubwälder in unseren Gegenden. Und was haben diese Wälder bloß getan, bevor es Menschen gab, die über Plagen gesprochen haben? Also es ist irgendwo so langsam, aber sicher gruselt es mich. Ich mache jetzt über 50 Jahre Naturschutz, aber man treibt so alle paar Wochen irgendeine Plagensau durchs deutsche Dorf. Und jetzt sind gerade die Maikäfer dran. Wobei es völlig klar ist, Maikäfer, vor allem die Engerlinge, machen Schäden. Auch das weiß man schon lange. Und man hat damit dann auch zu tun, ob als Förster oder als Obstbauer mit frisch gepflanzten Obstbäumen. Es macht keinen Spaß, wenn man einen frisch gepflanzten Baum wieder aus dem Boden zieht und er ist dürr und man sieht, unten haben die Engerlinge die Wurzeln abgefressen. Aber es ist ein Naturphänomen.
Da haben Sie uns jetzt schon genauer erklärt, was die Insekten eigentlich machen. Die gehen also jetzt nicht an Blätter, sondern an Wurzeln?
Sie gehen auch an Blätter, also jetzt bei der beim Massenfliegen, ich muss gleich was noch aus der Kindheit erzählen, weil das ist auch ein wirkliches Phänomen. Man hat nicht umsonst diese Maikäferflieg, allerdings die gehen als Käfer an die Laubbäume und zwar gezielt und sehr gerne in Buchenwälder und Eichbuchen und Eichenwälder. Und dann können so große Maikäferschwärme in binnen Tagen sogar mal ein Stück Wald kahl fressen. Nur ist das kein wirklicher Schaden, denn 2, 3, 4 Wochen später, wo Wunder, ist dieser Wald wieder grün. Die Bäume haben sich längst an das angepasst. Aber junge Bäume sind über Engerlinge dran. Jetzt muss man aber trotzdem, das war nicht nur scherzhaft gemeint, die Frage, wie kommt es, dass nicht die Wälder von Käfern niedergefressen wurden, übrigens auch Borkenkäfer, weil in der Natur Anpassungsprozesse und gegenseitige Ausgleiche stattfinden. Und es ist einfach so, dass die Bäume und die Vegetation auch auf Insektenfraß koevoluiert sind und selbstverständlich damit umgehen können. Die ganzen Waldbäume, die es betrifft, haben eine sogenannte Kanonenfutterstrategie. Wenn Sie sich mal überlegen, so eine Eiche, die kann in der Natur, nicht im Försterwald, aber in der Natur, 800, 900 Jahre alt werden. Die hat auch alle paar Jahre, alle 3, 4 Jahre ein Mastjahr. Dann wirft sie Eicheln ab und hat aber Tausende, zigtausende Nachkommen im Laufe ihres Lebens. Und in der Evolution im Wald ist es so, von einer großen Eiche muss am Schluss nach 500 Jahren, wenn man mal eine Umtriebszeit der Natur denkt, wieder eine übrig sein. Alles andere ist streng genommen Kanonenfutter. Wir denken in Kategorien, die haben mit der Natur nichts zu tun. Wir sind in Deutschland in einer Weise naturfremd, dass wir selbst mit Maikäfern insofern auch nicht mehr richtig umgehen können. Das stellt nicht in Abrede, dass man, wenn man förstern will und ständig nutzen will, mit den Maikäfern auch ein Problem hat. Aber ich will auch noch daran erinnern, ob Wühlmäuse oder Maikäfer, diese Massenvermehrungen haben in der Natur auch eine Bedeutung als Nahrung für andere.
Genau, das wollte ich auch in Erfahrung bringen. Also welchen biologischen Nutzen haben Maikäfer überhaupt?
Ja, das ist auch immer eine schöne Frage. Was nutzt das eigentlich? Ja, es gibt ja auch Krähenplage, Kormorane, Wildschweine, der Biber. Alles wird zur Plage. Jetzt habe ich im Internet wahrgenommen, selbst die Weißstörche. Da werden die ersten Experten laut und sagen, kommt es zu einer Weißstorchplage? Das muss man sich mal vorstellen. Alles, was irgendwo mal ein bisschen zunimmt im Bestand, ist eine Plage. Die Natur spricht nicht von Nutzen und Schaden. Die Natur spricht in Kategorien der Evolution, und zwar der Koevolution. Wenn solche mittelgroßen, oder diese Maikäfer sind schon recht fette Käfer, 3 Zentimeter lang, wenn die in Massen auftreten, dann treten die sie fressen, gern hinterher. Das sind schon in den Engerlingsjahren alle möglichen Vögel, die am Boden Nahrung suchen, etwa Grünspechte, ganz berühmtes Beispiel, die holen können, oder alle Vögel, die im Boden stochen, holen die Engerlinge raus. Und in Massenjahren profitieren zum Beispiel, so verrückt das klingt, Wildschweine oder Dachse von diesen Maikäfern. Und übrigens in meiner Jugend, wir haben ja die Käfer gefangen, das war so ein Sport von den Buben. Wir haben selbstgebaute Kescher gehabt, dann hat man die Käfer in den Schuhkartons gehabt, ein paar Tage, hat gesehen, wie sich die paaren. Wir haben gelernt, wie man die Männchen und die Weibchen unterscheidet, das ist gar nicht schwer. Und dann am Schluss sind die meistens im Hühnerstall gelandet. Das ist also ein ein Premium-Hühnerfutter, um es mal so krass zu sagen. Allerdings habe ich mit meinen Brüdern die nicht verfüttert. Der Maikäfer gehört zur Natur und die Massenzyklen sind ein als jahrtausendealtes Naturphänomen.
Wenn wir von Kindheit und Jugend sprechen, dann verweise ich mal auf Reinhard May, der schon vor über 50 Jahren gesungen hat, es gibt keine Maikäfer mehr. Liveaufnahme von 1974, da erklärte auch die unterschiedlichen Namen für die Maikäfer. Aber er hatte damals große Sorge, dass sie aussterben werden. Was ist denn eigentlich daraus geworden?
Ja, es ist wie mit allem. Wenn das eine sind die biologischen Phänomene, das andere sind die Wahrnehmungen, die meistens nicht übereinstimmen. Maikäfer sind natürlich nicht vom Aussterben bedroht, waren sie auch nie. Aber klar ist, dass in großen Teilen Deutschlands keine Maikäfer mehr zu sehen sind, einfach weil die Agrarsteppe bei Ackernutzung das gar nicht mehr hergibt. Da werden die Böden so intensiv bearbeitet, dass keine Engerlinge überleben. Da, wo Grünland ist und Grünland an Wald grenzt, auch in meiner Gegend hier im Bayerischen Wald und eben da im Hessischen Ried zum Beispiel, oder in den Auwaldgebieten, da sind Maikäfer noch da und da gibt es eben auch diese Massenvermehrungen alle paar Jahre. Allerdings in viel kleinerem Umfang vermutlich als noch vor 50, 60, 70 Jahren. Auch das muss man klar sehen. Trotzdem, vom Aussterben der Maikäfer kann keinesfalls die Rede sein. Auch innerhalb des gesamten sogenannten Insektensterbens muss man differenzieren und sehen, dass es Arten gibt, die sehr wohl gar nicht abnehmen. Der Maikäfer hat abgenommen, ist aber nicht vom Aussterben bedroht. Und es geht bei dem Verschwinden der Insekten insgesamt, auch der Bestäuber, die so wichtig sind, um ein Phänomen, das mit der intensiven Landwirtschaft, mit den Spritzmitteln zu tun hat. Was haben, habe ich vorhin gefragt, die Wälder wo bloß getan, bevor Menschen kamen und DDT gespritzt haben, um Maikäfer zu vernichten. Das alles hat sich mal in einem besseren Zustand befunden, das muss man klar sehen. Und ich sage mal, bei allem Respekt vor den Auswirkungen, die eine solche Massenvermehrung an einem bestimmten Ort hat, wie jetzt im Hessischen Ried, sollten wir uns freuen, dass überhaupt noch die Natur solche Phänomene hervorbringt und dass unsere Kinder, die jetzt vielleicht 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre alt sind, einen Maikäfer sehen können und damit ein mittelgroßes Insekt, das voller Leben steckt, das man anfassen kann, das in keinster Weise gefährlich ist. Und ich muss auch sagen, das deutsche Bruttosozialprodukt nirgendwo gefährdet. Also das ist einfach, das Wort Plage geht uns Deutschen einfach ein bisschen zu oft und so gerne über die Lippen.
Die ultimativen Frühlingsboten sind also unterwegs. Die Maikäfer fliegen wieder über unsere Wiesen und über das Aufkommen in diesem Jahr sprachen wir mit dem Biologen Dr. Wolfgang Epple. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und das war's für heute auch schon mit Kontrafunk aktuell. Herzlichen Dank an Andreas Horn in der Technik und Katharina Schmieder in der Redaktion. Ich habe noch zwei schnelle Hinweise. Um 21 Uhr hören Sie bei uns die Musikstunde mit Jennifer Larry. Sie erzählt uns die Geschichte einer großen Liebe. Der schüchterne Komponist Frédéric Chopin verliebt sich in eine Sopranistin und das inspiriert ihn zu zwei fabelhaften Klavierkonzerten. Und nach unserer österreichischen Opernsängerin Jennifer Larry gibt es Österreich pur im Österreich-Magazin, unter anderem mit einem milliardenschweren Rechenzentrum. Und der Strombedarf dafür bewegt sich in der Größenordnung aller Haushalte Wiens. Musikstunde ab 21 und das Österreich-Magazin heute ab 22 Uhr im Kontrafunk.